Wissen, was ist? Der Newsflix-Podcast. Die Themen der Woche erklärt von Expertinnen und Experten.
Herzlich willkommen beim Podcast von Newsflix. Mein heutiger Gast ist Thomas Riegler. Er ist gelernter Politikwissenschaftler und Historiker, hat in Wien und Edinburgh studiert und über 9-11 und Terrorismus promoviert. Er ist Fachmann für Geheimdienste, war Experte im Urschuss zum BVT, also dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Und er hat ein Buch veröffentlicht, das momentan vermutlich stündlich aktualisiert werden muss, Österreichs Geheime Dienste. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Wie sind Sie denn zum Spionageexperten gekommen? Ist das so, haben Sie viele James-Bond-Filme geschaut und haben gedacht, das interessiert mich, oder wie ist das passiert?
Naja, dass Österreich so ein Spionageplatz ist, das ist ja fast ein Klischee. Und ich habe mir immer gedacht, es wäre eigentlich an der Zeit, dass man dem immer mehr auf den Grund geht, was steckt eigentlich dahinter, genau.
Aber ist das ein Jugendtraum oder ist das etwas, wo Sie gesagt haben, das interessiert mich akademisch? Wie ist das entstanden?
Ja gut, die James-Bond-Filme, die habe ich natürlich alle gesehen, ja. Aber ich wollte darüber hinaus einfach zum Kern der Sache vorstoßen. Also was ist jenseits dieser Projektionen und dieser Fantasiesachen?
Hat das Leben, das Sie dann kennengelernt haben, mit Nachrichtendienst, Geheimdiensten, sehr viel mit James Bond zu tun?
Ich denke, da tut man gut daran, dass man das Ganze realistisch betrachtet. Wenn man da als Historiker rangeht in Wirklichkeit, dann hat man die Möglichkeit, also so ältere Unterlagen durchzusehen, Dokumente in die jetzigen Strukturen, in die aktuellen, bekommt man als Außenstehender de facto keinen Einblick. Also man kann es alles nur nachvollziehen sozusagen.
Mhm. Nun beschäftigt Österreich seit einigen Tagen eine neue Spionageaffäre. Waren Sie überrascht, dass die noch einmal so eine Dimension bekommen hat?
Es ist de facto keine neue Spionageaffäre. Es ist in Wirklichkeit eine Affäre, die uns schon seit mindestens 2018 beschäftigt. Also das ist die Zeit, wo die BVD-Affäre hochgekocht ist. Ja. Und die Protagonisten sind immer dieselben. Und es ist einfach scheibchenweise in dieser Angelegenheit sind neue Erkenntnisse offengelegt worden und in Wirklichkeit, wie gesagt, ist das ein und dieselbe Geschichte, die uns jetzt schon über Jahre in Wirklichkeit beschäftigt.
Aber warum wird die jetzt zum zweiten, dritten, vierten Mal erzählt?
Das Problem ist offenbar, dass einfach eine Anklage zu einem früheren Zeitpunkt offenbar noch nicht möglich gewesen ist. Und erst diese Erkenntnisse aus Großbritannien haben dann den Fall für die österreichische Justiz wasserdicht gemacht. Ja, und dann hat es eben diese Festnahme gegeben. Ja.
Was schätzen Sie denn ein, was die Dimension ist? Also man hört ja die unterschiedlichsten Dinge. Das ist die größte Spionageaffäre seit vielen Jahrzehnten. Aber man hört auch eben, dass das zweite, dritte, vierte Mal ist, dass das aufkocht. Wie schätzen Sie denn das ein? Wird sich das entwickeln?
Ja, das ist in Österreich in Wirklichkeit, hat Spionage in Wirklichkeit eine lange Tradition. Man kann so weit zurückgehen bis zur Oberstredel 1913. Aber es hat natürlich auch in den 80er Jahren große Spionagefälle gegeben. Ich erinnere nur an den Leiter der Wiener Staatspolizei, Gustav Hochenbichler, der als Stasi-Agent enttarnt worden ist. Der neue Fall hat einfach diese Dimension, eine starke internationale Dimension, und es unterscheidet ihn von den Vorgängern.
Aber zum Beispiel, weil Sie gesagt haben, das war schon einmal, diesen Fall hat es schon einmal gegeben und der ist einmal schon durch die Medien gegangen. Die Washington Post hat ja zum Beispiel, ich glaube, 2022 zuletzt groß darüber berichtet, hat von hunderten Seiten gesprochen und geschrieben, die ihnen vorliegen würden und die belegen, dass für Russland spioniert worden ist. Warum ist das damals nicht dieser große Skandal geworden, der er jetzt ist?
Das ist damals eigentlich in relativ inhaltlicher Dichte bereits aufgearbeitet worden, kann man sagen. Also es hat nicht nur in der Washington Post Berichte gegeben, auch die Anna Thalhammer hat eine Artikelserie für die Presse geschrieben, da war eigentlich in Wirklichkeit das Substrat schon vorhanden. Ja. Nur offenbar hat der entscheidende Beweis jetzt dafür die Justiz gefehlt und diese Chats, die der Marshalek da mit seinem britischen Agentenring ausgetauscht hat, sind 80.000 Telegram-Chats. Da hat sich offenbar sehr viel Neues ergeben und das hat dann zu diesem Vorgehen jetzt geführt.
Also diese 80.000 Chats sind bekannt, sind öffentlich oder sind unter Verschluss?
Naja, die britischen Behörden haben das einen Teil offenbar der österreichischen Justiz übergeben. Und aufgrund dieser Erkenntnisse kann man natürlich dann viel stärker nachvollziehen, wenn man dann praktisch den Agentenführer Marschalek im O-Ton hat, praktisch, wie er sich austauscht mit einem seiner Unterführer in Großbritannien und da diesen österreichischen Fall auch, der kommt da auch zur Sprache.
Wir kommen gleich zu den handelnden Personen, aber noch vorab, haben Sie den Eindruck aus dem Studium von Unterlagen und das, was Sie wissen, dass Österreich ein großes Interesse an einer Aufklärung hatte? Bisher? Die Pause ist vielsagend.
Ja, es ist so, dass also diese Angelegenheit ja begonnen hat, in Wirklichkeit, es hat so gewirkt, als wäre das eine typische Kabale aus dem österreichischen Beamtenapparat. Und dann ist sozusagen scheibchenweise Neues dazugekommen. 2020 ist der Marschalek nach Russland geflohen und der Mann, der seine Abreise in Wirklichkeit zuerst initiiert hat, war genau jener Martin Weiß, der jetzt unter denjenigen ist, die in diesem Fall verwickelt sind. Ja. Und jener Martin Weiß war auch einer der Belastungszeugen in der BVD-Affäre. Das heißt, dieselben Personen tauchen in unterschiedlichen Konstellationen immer wieder auf. Ja. Und das alleine hätte schon diversen Entscheidungsträgern zum Denken geben sollen. Ja. Aber wahrscheinlich war es so, dass man versucht hat, die Sache eher auf die lange Bank zu schieben. Das ist aber jetzt nur meine persönliche Wertung.
Ist das etwas, was speziell österreichisch ist oder könnte das in jedem anderen Land der Welt auch so stattfinden?
Ja, wenn man nach Deutschland schaut, sieht man eigentlich dieselbe Vorgangsweise, weil also der Fall Wirecard natürlich jetzt also in Deutschland vor Gericht verhandelt wird. Da steht der Markus Braun praktisch auf der Anklagebank. Aber die nachrichtendienstliche Komponente, die wird sehr dezent aus der Öffentlichkeit eigentlich herausgehalten. Außer es gibt neue Erkenntnisse zum Marschalek. Der Spiegel hat ja da erst vor kurzem eine Titelgeschichte gehabt. Das heißt also, wir sehen da eigentlich dieselbe Vorgangsweise, versuchen also den Bach flach zu halten und ja zu schauen, wie sich der Fall entwickelt.
Es sind ja jetzt viele Menschen Quereinsteiger in diese Materie, also haben sich in den letzten Jahren nicht so vertieft. Es kommen immer wieder Menschen vor, die neu sind in der Öffentlichkeit. Vielleicht sollten wir kurz einmal einen Schritt zurücktreten und einmal ein bisschen, weil wir ein paar Namen schon genannt haben, den Herrn Marschalek und den Herrn Weiß, kurz replizieren, um wen es geht. Wir haben ja den Herrn Egisto Ott, also der offensichtlich eine zentrale Figur ist, der auch am 29. März in Kärnten verhaftet worden ist. Was ist denn Ihre Einschätzung von dieser Person? Ist das eine Schlüsselperson in diesem Fall oder ist das eher jemand, der jetzt zur Schlüsselperson gemacht wird?
Ja, der Egisto Ott ist also sein Urgestein aus dem Verfassungsschutz in Wirklichkeit, weil er ja schon seit den 1980er Jahren dabei gewesen ist. Genauso übrigens wie sein unmittelbarer Vorgesetzter, der Martin Weiß, der in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich weniger wahrgenommen wird, aber auch einer der Schlüsselpersonen ist in Wirklichkeit. Und diese beiden Personen haben dazu zusammengearbeitet in einem kleinen Netzwerk. Und der Marschalek ist in Wirklichkeit die dominante Person. Also es heißt, ich würde viel mehr von einem Fall Marschalek in Wirklichkeit sprechen als von einem Fall Ott.
Ist für uns wahrscheinlich deswegen der Egisto Ott vermutlich häufiger in den Medien, weil er greifbarer ist, weil er eben in einer kleinen Kärntner Gemeinde gewohnt hat und weil er in verschiedenen Akten immer wieder auftaucht und weil man eine gewisse Vorstellung hat, wie er ist. Ist der Herr Ott jemand auch gewesen, Sie waren ja Experte im Urschuss, wie gesagt, für den BVT, Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Hat der damals auch schon eine Rolle gespielt im BVT-Urschuss?
Ja, das ist diese interessante Dimension, nämlich weil diese Verdächtigen in Wirklichkeit schon damals, 2018, eine sehr wichtige Rolle bei der BVT-Affäre gespielt haben, indem sie nämlich dieses anonyme Konvolut, das es da gegeben hat, das diese Affäre in Gang gesetzt hat, dass sie versucht haben, dieses Konvolut mit Zeugenaussagen zu untermauern. Ja? Und Egisto Ott hat zum Beispiel versucht, oder nicht nur versucht, er hat es geschafft, Zeugen zu finden, die dieses Konvolut stützen. Und er hat dann selbst auch bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt. Das heißt, es ist im Grunde eine sehr strategisch angelegte, man kann es Verschwörung nennen, von ein paar Akteuren mutmaßlich, um den Verfassungsschutz in Wirklichkeit in die Bredouille zu bringen.
War Österreich diesbezüglich naiv?
Ich glaube, Österreich ist einfach aufgrund der Tatsache, dass es an sich neutral ist, hat man irgendwie die Selbstwahrnehmung, dass einen gewisse Dinge einfach, die außen herum passieren, Österreich selbst weniger betreffen als andere. Ja, das hängt damit zusammen, dass man zum Beispiel kein NATO-Mitglied ist. Und diese Selbstwahrnehmung, die ist natürlich, die mag für Österreich selbst zutreffen, aber andere hingegen, die treffen diese Entscheidung nicht, andere Akteure. Akteure wie Russland zum Beispiel. Also die sehen das eher als ein Signal der Schwäche, ja, und nutzen das aus.
Also wir erleben ja in der Berichterstattung immer, dass es so aussieht, als wäre Österreich Passagier. Also wir bekommen vom britischen Geheimdienst Informationen. Sie haben gesprochen von den 80.000 Telegram-Nachrichten. Wir bekommen von den Amerikanern Informationen. Ist Österreich in diesem Bereich gut organisiert, was Nachrichtendienste betrifft?
Es ist so, dass 2021 ja das BVD neu aufgesetzt worden ist als Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst. Und seit diesem Zeitpunkt hat Österreich so etwas, so einen Art halben Inlandsnachrichtendienst, ja, um genau zu sein. Und zwar ist man nämlich einer der Arme von dieser DSN, ist wie ein Nachrichtendienst aufgestellt. Ja. Das heißt, da hat man schon nachgeschärft. Und auch was den Austausch von Informationen betrifft, so ist es nicht so, dass es immer nur einseitig passiert. Es sind auch schon, also die DSN hat auch schon diverse Informationen an Partnerdienste geliefert, aber natürlich ist man sehr stark abhängig natürlich von Kommunikationsüberwachung, die durch andere passiert, ja, insbesondere was den Terrorismus betrifft.
Das BVD war ja damals auch international nicht mit einem guten Ruf behaftet. Es gab ja viele Nachrichten, dass viele Nachrichtendienste nicht mehr mit Österreich zusammenarbeiten wollen. Ist das bei der Direktion für Staatsschutz und Verfassungsschutz, also dem genannten DSN, besser geworden, Ihrer Ansicht nach?
Ja, man hat versucht, auf viele dieser Bedenken in Wirklichkeit zu reagieren und hat es sehr ernst genommen. Und ich denke, dass da schon ein gewisses Misstrauen auch ausgeräumt worden ist. Allerdings gibt es in Europa also diverse andere Länder in Wirklichkeit, die ebenfalls mittlerweile solche Sorgenkandidaten sind. Ich denke jetzt an die Slowakei zum Beispiel, Ungarn sowieso. Das heißt, Österreich befindet sich da mittlerweile in einer ziemlichen Gesellschaft von so unsicheren Kantonisten. Und es ist nicht das einzige Problem in Wirklichkeit.
Sondern?
Es gibt mehrere, ja. Also Es gibt mehrere Kandidaten, die da unter Beobachtung stehen. Teilweise sogar, denke ich, unter größerer als Österreich, ja.
Es ist der Name Jan Marszalek sehr häufig gefallen mittlerweile, auch in diesem Podcast. Wir reden hier vom CEO von Wirecard. Falls sich jemand nicht mehr erinnern kann, ist ein Bezahldienst, der 2020 kollabiert ist. Ist er der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Affäre?
Ja, ganz offensichtlich, weil er die Leute einfach mit offensichtlich sehr viel Weitblick auch rekrutiert hat. Ja, also er ist derjenige, der den Martin Weiß irgendwie an sich zieht und darüber hinaus dann in weiterer Folge auch den Egisto Ott. Also da wird mit sehr viel Voraussicht offensichtlich vorgegangen und Marszalek war es offenbar auch, der schon im Vorfeld der BVD-Affäre einfach Misstrauen in das Amt gestreut hat und dazu beigetragen hat, dass diese Razzia dann im Februar 2018, dass sie die tatsächlich ereignet hat. Ja.
Ist das das, wovon man eine Zelle spricht aus den drei genannten Personen, also Egisto Ott, Jan Marszalek und Martin Weiß? Ist das eine normale Organisationsform, in der so etwas passiert?
Ja, das ist ein sehr kleiner Zusammenhang, aber von sehr markanten Geheimnisträgern. Ja? Also Martin Weiß darf man nicht unterschätzen, der war damals de facto der operative Leiter des österreichischen Nachrichtendienstes, kann man sagen, als Abteilungsleiter 2. Also das ist wirklich einer derjenigen in der Republik, die wahrscheinlich auch das meiste geheime Wissen hat. Und dass der natürlich vom Marszalek da angeworben worden ist, das ist eine Unverzeihlichkeit, muss man fast sagen. Ja.
Es geht in diesem Fall ja auch, damit man die andere Seite einmal sieht, nicht um Kleinigkeiten, sondern es sind ja tatsächlich Geheimnisse verraten worden, die einen bulgarischen Journalisten in Lebensgefahr gebracht haben, der auch dann aus dem Land flüchten musste, weil Österreich seine Sicherheit nicht mehr garantieren konnte. Wie schätzen Sie denn das ein? Es wurde in seine Wohnung eingebrochen, Laptop gestohlen. Das heißt, man sieht auch schon, dass das Spionage jetzt nicht etwas sehr Abstraktes ist, sondern tatsächlich in der Praxis stattfindet.
Ja, das ist ein sehr bedenklicher Fall, weil es handelt sich um einen führenden kremlkritischen Journalisten, Aufdeckungsjournalisten. Und der war natürlich im Aufklärungsinteresse des russischen Geheimdienstes. Und wenn man bedenkt, dass in seine Wohnung eingebrochen worden ist und dass ein Laptop gestohlen worden ist, dann kann man sich ausmalen, was vielleicht als nächstes passiert wäre. Also wir haben jetzt in Europa diverse Vorfälle gehabt, wo dezidiert kremlkritische Leute ermordet worden sind oder schwer verletzt. Zuletzt da hat es einen Fall gegeben in Estland, glaube ich, und ein übergelaufener russischer Hubschrauberpilot ist in Spanien ermordet worden auf offener Straße. Ja. Also es ist definitiv ein hohes Risiko hier gewesen.
Wo sehen Sie denn eigentlich das Versagen? Weil Sie, wenn man ja über die Jahre gesehen hat, dass zum Beispiel der Herr Roth immer wieder suspendiert, dann wieder ins Amt zurückgekehrt, wieder suspendiert, ins Amt zurückgekehrt ist. Wer hat denn hier geschlampt?
Naja, es ist so, dass die ersten Vorwürfe gegen oder der erste Verdacht im Endeffekt gegen Ott hat schon seit 2017 bestanden. Dann hat man ihn aber relativ rasch auf eine Art Abstellgleis geschoben in die Sicherheitsakademie. Und interessant wäre es, also wie ist es dem Magister Ott eigentlich möglich gewesen, von diesem Ort aus weiterhin diese Datenbankabfragen zu betreiben? Ja, das ist so eine der Fragen, die ich mir stelle. Aber er hat natürlich auch seine internationalen Kontakte weiterhin genutzt, ja, hat so Informationen aufgetrieben. Das ist im Nachhinein, das muss vor allem auch intern entsprechend aufgeklärt werden.
Weil aus laienhafter Sicht ist es ja so, dass es Unterstützer gegeben haben muss, die ein Interesse hatten, dass Zugänge hat, die nutzbar gemacht werden können. Also um Spionage zum Beispiel für Russland betreiben zu können. Also die Sicht, die im Moment herrscht, ist, da gab es drei Personen, die irgendwelche Untaten begangen haben, aber es gab niemanden im Hintergrund, der davon profitiert hat, ist wahrscheinlich auch ein bisschen naiv, oder?
Es steht in Wirklichkeit im Raum, dass hier ein massiver Informationsabfluss nach Russland stattgefunden hat. In einem Fall wissen wir, was verraten worden ist. Das ist diese berühmte Novichok-Formel. Das ist diese Formel für dieses Nervengift. Das war auf einem Dokument einer internationalen Organisation und diese internationale Organisation hat es an verschiedene Mitgliedstaaten halt auch ausgeschickt und eines dieser Dokumente mit einem österreichischen Barcode, das wurde also vom Jan Marschalek nachweislich angeboten in London 2018 an britische Journalisten. Also da merkt man, da ist etwas auf jeden Fall abgeflossen, definitiv. Und jetzt haben wir erfahren, dass also diese drei Kabinettshandys angeblich sich in Moskau befinden und inklusive ein deutscher Hochsicherheitslaptop. Also man merkt einfach, dass da ist einiges noch aufklärungsbedürftig.
Was Sie ansprechen mit den drei Handys, ist ja ein ganz gut dokumentierter Vorgang. Das bezieht sich auf die Gartenthulen, wo drei Handys ins Wasser gefallen sind, weil ein Boot zu stark geschaukelt hat und diese drei Handys wurden dann zum Trocknen einkassiert und sind dann zumindest die Daten, teilweise auch die Handys selbst, sind dann in Russland gelandet. Diesen Vorgang haben Sie, glaube ich, gemeint.
Genau.
Wie schätzen Sie denn ein, wie sich das weiterentwickeln wird? Ist das jetzt etwas, was wieder in den Untergrund verschwinden wird und was wir in 2 Jahren wieder erzählt bekommen? Oder ist das etwas, wo Sie sagen, das hat jetzt eine gute Chance auf Aufklärung?
Also diese Chance besteht jetzt definitiv, weil es auch die Justiz jetzt unter Handlungszwang ist und weil einfach genug mittlerweile angefallen ist, glaube ich, um diesen Fall auch wirklich, um den wasserdicht zu machen. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, dass das passiert, weil wir müssen jetzt wirklich einmal reinen Tisch machen in dieser Angelegenheit. Sie tut es mittlerweile über Jahre hin, den österreichischen Verfassungsschutz beschäftigen, aber auch die internationalen Partner. Und es wäre höchst an der Zeit, dass da praktisch jetzt einmal ein Schlussstrich gezogen wird. Und dass man wirklich also mit einwandfrei feststellt, dass es nicht darüber hinaus noch weitere Zuträger gegeben hat an Marschalek.
Ist Österreich, ist Wien eine Spionagehauptstadt? Nach wie vor?
Ja, natürlich. Alleine aufgrund der Tatsache, dass hier so viele hochkarätige internationale Organisationen vor Ort sind. Also Österreich ist ja, oder Wien ist ja UN-Sitz. Und das bedeutet automatisch, dass hier sehr viel Spionage stattfinden wird und weiter stattfinden wird.
Es gab ja mal den ehemaligen KGB-General Oleg Galugin, der gesagt hat, Österreich ist ein komfortabler Ort für Spione. Was machen wir Spionen so einfach, was in anderen Ländern kompliziert ist?
Es ist diese Kombination aus einer sehr laxen Rechtslage und einer sehr schwachen Spionageabwehr. Das heißt, im Grunde kann man hier tun und lassen, was man will, solange man nicht direkt die Interessen der Republik gefährdet. Und das hat eben dazu geführt, dass vor allem im Kalten Krieg dann der KGB es in Wien sehr leicht gehabt hat.
Bringen Gesetzesverschärfungen in so einem Fall was?
Nein, man könnte auf jeden Fall mit anderen Ländern gleichziehen, die dieselben Probleme haben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Belgien hernehmen, ist so ein Fall, das mit Österreich vergleichbar ist, weil es der EU-Sitz ist, Brüssel. Und wir haben natürlich die Schweiz, die vor ähnlichen Herausforderungen steht. Und in der Schweiz ist zum Beispiel Spionage gegen internationale Organisationen strafbar. Und wir haben die Situation, dass in Belgien zum Beispiel jetzt gerade die Spionageabwehr deutlich verstärkt worden ist und dass auch eine Gesetzesänderung im Raum steht. Das heißt, man könnte sich diese beiden Länder da wirklich als Beispiele heranziehen, um danach zu schärfen.
Gibt es eigentlich eine Schätzung, wie viele Spione es in Österreich oder in Wien gibt?
Es gibt ja diese eine Schätzung von ungefähr 7.000, aber in Wirklichkeit weiß das niemand so genau, weil also zusätzlich zu denen, die offiziell als Diplomaten hier registriert sind, gibt es noch eine Unzahl an Leuten, die also wo es keinen Aufschluss darüber gibt, dass sie in Wirklichkeit für einen Geheimdienst arbeiten tun. Das heißt, wir müssen da von einer sehr hohen Zahl ausgehen, ohne wirklich da eine genaue Marke nennen zu können.
Gibt es eigentlich irgendeine Ahnung davon, wie ein Spion tatsächlich arbeitet? Also wie schaut denn ein Arbeitsalltag eines Spions aus?
Die meisten lesen in Wirklichkeit Zeitung, ja, und gehen in Kaffeehäuser und schauen sich offene Quellen an. Also es ist eigentlich ein sehr bürokratischer, wenig aufregender Job, muss man sagen, abseits derjenigen, die dann für so spezielle Aufgaben eingesetzt werden. Also es ist vor allem eine Beobachtung der Informationslage und der Versuch, halt, geheime Informationen abzuschöpfen, indem man Quellen rekrutiert. Ja. Die meisten sind mit dieser Quellenrekrutierung nicht befasst, sondern sind wirklich damit beschäftigt, das Internet zu beobachten. Ja. Also man darf sich da nicht Also James Bond, so wie aus den Filmen, hat mit der Realität oft sehr wenig zu tun.
Nun reden wir ja von Spionage primär im Zusammenhang mit Russland im Moment. Aber ich nehme an, es wird ja Wien nicht nur Drehscheibe für Spionage für Russland sein, sondern auch für andere Länder. Gibt es da auch irgendwelche Wahrnehmungen?
Ja, es ist so, dass also in der Vergangenheit war es so, dass man das Gastrecht hier nicht allzu überstrapaziert hat, aber mittlerweile erleben wir, dass also gerade so autokratische Staaten sich an gar nichts mehr halten. Ja? Also das betrifft vor allem den Iran, die Türkei ist auch so ein Faktor und China ist natürlich der große Riese in Wirklichkeit im Hintergrund, der bis jetzt aus der Wahrnehmung verschwunden ist, aber der trotzdem auch präsent ist. Also diese Staaten legen sich mittlerweile einfach diese ja, die halten sich an diese bestimmten Regeln nicht mehr. Ja. Und deshalb wäre es so wichtig, dass man darauf pocht, dass jemand, der Zugang zur diplomatischen Drehscheibe Wien haben will, dass sich der auch an diese Regeln hält.
Mhm. Sie sind ja Historiker, Sie haben ja auch das Wesen von Nachrichtendiensten in der Vergangenheit studiert. Ist das etwas, was erst in Österreich im Zuge des Kalten Kriegs entstanden ist oder hat Österreich eine viel längere Tradition, was Spionage und Nachrichtendienst betrifft?
Ja, es ist so, dass also gerade in Ende des 19. Jahrhunderts in Wirklichkeit schon der zaristische Geheimdienst in Österreich sehr viel spioniert hat. Ja. Galizien war zum Beispiel ein Hotspot damals als unmittelbarer Grenzraum. Und in den 1920er Jahren, auch sehr interessant, war Österreich definitiv eine der aktivsten Spionagedrehscheiben schon zu diesem Zeitpunkt. Einfach aufgrund der Tatsache, weil Österreich geografisch so zentral liegt. Ja. Es ist ein Drehkreuz in verschiedenste Richtungen. Und gerade also die damaligen sowjetischen Geheimdienste haben schon zu diesem Zeitpunkt in Österreich extrem viel gearbeitet, aber vor allem in anderen Ländern, von Österreich ausgehend. Ja. Das heißt also Österreich und Spionage, das ist in Wirklichkeit ein Verhältnis, das besteht schon sehr lange.
Liegen wir eigentlich geografisch einfach gut und das ist auch einer der Gründe dafür?
Ja, das ist definitiv einer der Gründe. Diese geostrategische Lage ist ein Faktor, die prädestiniert Österreich in Wirklichkeit für Spionage, weil also diese Schlüsselposition im Zentrum von Europa und die kurzen Wege in andere Länder hin und kombiniert mit der Neutralität und einer sehr hohen Lebensqualität macht das Ganze sehr interessant für Spionageaktivitäten.
Weil Sie vorher erwähnt haben, dass die Aufklärung sehr notwendig wäre, dass das alles auf den Tisch kommt, würden Sie empfehlen, das noch einmal in Form von einem Urschuss zu machen? Würden Sie eine andere Vorgehensweise empfehlen?
Es ist eine gute Frage. Ich denke, dass jetzt vor allem einmal die Justiz am Zuge ist. In weiterer Folge könnte man sich überlegen, ob nicht überhaupt das Verhältnis zwischen Österreich und Russland Thema eines Untersuchungsausschusses sein sollte, weil ja, man darf nicht vergessen, während all diese Spionageaktivitäten gelaufen sind, hat sich das Verhältnis zwischen Österreich und Russland, insbesondere die wirtschaftlichen Beziehungen, noch weiter verstärkt. Ja. Es wurde ja 2018 dieser Gasvertrag abgeschlossen, wo Österreich noch länger in Abhängigkeit gehalten wird. Ja. Und das ist ein sehr interessanter Zusammenhang. Auf der einen Seite, wie gesagt, merken wir schon ab 2018 ein starkes Ansteigen von russischen Spionageaktivitäten in Österreich. Und auf der anderen Seite, auf der politischen, merken wir eine immer engere Annäherung eigentlich an Moskau. Ja. Das heißt, dieses Missverhältnis, das müsste eigentlich thematisiert werden.
Dann darf ich mich ganz herzlich, Herr Riegler, bei Ihnen für die Teilnahme bedanken und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wenn Sie mehr Podcasts, mehr Hintergrundgeschichten lesen möchten, dann besuchen Sie uns auf der Webseite newsflix.at, dem neuen Portal für mehr digitale Lebensqualität.
Das war Wissen, was ist, der Newsflix-Podcast. Alle Podcasts gibt es zum Nachhören und Nachlesen gesammelt auf newsflix.at.